Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen bei Peace, Love and Therapy und herzlich willkommen zum nächsten super spannenden Gespräch. Heute habe ich mit Anne Wiegold gesprochen. Anne saß in einem meiner Vertiefungs-GFK-Seminare und sie ist selber mit der GFK viel unterwegs, nur in einem ganz anderen Bereich als ich, denn sie arbeitet hauptsächlich mit Eltern und mit Kindern, aber hauptsächlich mit Eltern. Sie war lange Zeit Tagesmutter und wie sie da hingekommen ist, Tagesmutter zu werden, warum sie den Kontakt zu ihrer eigenen Mutter abgebrochen hat und warum sie mittlerweile nicht mehr zur High Society gehört, sondern im Wald in einem Hühnerstall lebt. Das und mehr gibt's in diesem Gespräch. Viel Spaß euch.
Cool. Oh, ich bin so froh, dass du da bist. Das ist so schön. Mal, wollen wir einfach damit anfangen, dass du erzählst, wer du bist und was dich ausmacht und wo du herkommst, wo du hin willst. Nein, Spaß. Aber vielleicht eine kurze Vorstellung und dann starten wir von da aus.
Ja, mein Name ist Anne, bin mittlerweile 45 Jahre und wenn man mal so mein Leben in einem Satz zusammenfassen könnte, dann wäre das so von der Elite-Uni in den Hühnergarten. Also ich komme ursprünglich aus Saarbrücken, bin in einer ganz strengen akademischen Familie groß geworden mit starren Vorstellungen, wie mein Leben auszusehen hat, wie ich auszusehen habe, wie ich mich zu verhalten habe und habe dann in einem langen Entwicklungsprozess und ich kann gar nicht glauben manchmal, dass ich jetzt hier bin, wo ich jetzt bin, mich total verändert. Also ich bin ein komplett neuer Mensch und habe durch ja viele Faktoren in meinem Leben, die ich ja lernen durfte oder wo ich mich weiterentwickeln durfte, fast ein ganz neues Leben begonnen. Und jetzt stehe ich hier mit den Füßen in der Hühnerscheiße, mit meinem Mann, meinen beiden Kindern und laufe barfuß durch meinen Garten an der Obstbaumwiese vorbei und esse Früchte vom Baum und lebe ein absolutes, selbstbestimmtes Leben in der Natur, mitten im Wald, ohne Nachbarn.
Wow.
Ja.
Geil. Boah, okay, also ich weiß gar nicht, wo wir anfangen sollen. Wo würdest du denn am liebsten anfangen, reinzugehen in das, wie es heute ist und was dich dahin gebracht hat oder wovon du vielleicht weg wolltest damals auch so? Hattest du einen Zeitpunkt, wo du von irgendwas weg wolltest?
Also, dass ich weg wollte, war mir, glaube ich, nie bewusst. Ja, also wenn ich mal weit zurückblicke, obwohl ich da jetzt nicht so ausschweifend berichten will, in meine Kindheit, das war ja alles schon so gut, wie es war aus Sicht des Kindes. Ja, also ich habe bis ja in meine Jugend oder auch später noch, also bis ich Ende 20 war, nicht an meinem Leben und nicht an meinen Eltern gezweifelt. Ich habe eine Erziehung genossen, die für mich als Kind ja so gut war, wie sie ist. Und ich kannte ja auch nichts anderes. Was ich aber gemerkt habe später, als ich dann mal reflektiert habe und mich damit beschäftigt habe, dass dann ganz viele Sachen hochgekommen sind und sich vieles erklärt hat, warum ich so bin, wie ich bin. Also mein Verhalten, meine Verhaltensmuster, mein Leben, das erklärt sich ja schon aus den Sachen, die ich erlebt habe. Und für mich hat sich das eine lange Zeit lang richtig angefühlt. Also ich gebe mal ein Beispiel, dass zum Beispiel bei uns zu Hause so meine Gefühle keine Rolle gespielt haben. Ja, also meine Bedürfnisse, keine Ahnung, ich wusste lange Zeit überhaupt nicht, was Bedürfnisse sind, dass es die gibt, geschweige denn, dass ich sie überhaupt habe. Und da wurde nie drüber gesprochen zu Hause. Ja, also ich war eher so, ich möchte mal sagen, wie ein Accessoire. Wenn ich schön ausgesehen habe, mich akkurat benommen habe, dann wurde ich rumgezeigt, ja. Wenn ich aber meinen Eltern nicht entsprochen habe, dann wurde ich auch ganz schnell mal in den Schrank gestellt, beziehungsweise so mit klassischem Liebesentzug und Kontaktsperre bestraft, ja. Also ich komme aus einer Generation, 80er Jahrgang, da wurde ich noch für Sachen bestraft, wenn ich nicht so mich verhalten habe, wie meine Eltern es gerne hätten. Was für mich ja als Kind völlig klar war, ne? Also das hat mir Sicherheit gegeben, aha, wenn ich mich so verhalte, werde ich bestraft, gibt einem auch eine gewisse Sicherheit, sind auch gewisse Rituale und Gewohnheiten und man hinterfragt das als Kind ja nicht.
Ja. War das dann die GfK, die diesen Reflexionsprozess angestoßen hat, oder?
Ja, als ich dann irgendwann mal Mutter wurde und gemerkt habe, ich habe da ein Kind bekommen oder noch vorher. Ich habe irgendwann mein ganzes berufliches Leben ja auf den Kopf gestellt. Ich habe ja mal BWL studieren müssen, mehr oder weniger. Ja, also es kam nur was in Frage, was hermacht. Ja, also
Vernünftig.
mein großer Traum, in die Hotelbranche zu gehen, vielleicht ein Hotel zu leiten, eine kleine Pension, ja, das war nicht gut genug. Ja, also es musste was hermachen. Ja, also bin ich von einem leistungsorientierten deutsch-französischen Gymnasium in eine Elite-Fachhochschule gesteckt worden. Ja, und dann habe ich da brav BWL studiert und bin danach 10 Jahre irgendwo im Vertrieb versackt. Ja, einmal drin und man kommt nie wieder raus. Und ich habe dort malocht. Als ich den schlimmsten Job meines Lebens hatte, als Personaldienstleister, als Consultant, habe ich IT-Personal vermittelt. Ja, wovon ich ja eigentlich überhaupt keine Ahnung habe, war mein Vater am stolzesten auf mich in meinem ganzen Leben. Ja, also da habe ich so viel Anerkennung bekommen. Endlich habe ich mal einen tollen Job. Ich bin durch die Hölle gegangen und habe dafür aber Lob bekommen. Und dann habe ich irgendwann gesagt, Schluss, jetzt ist beruflich Ende. Ich habe meinen jetzigen Mann kennengelernt, habe dadurch ganz viel Sicherheit bekommen und habe gesagt, ich kündige von heute auf morgen. Hab meinen Job hingeschmissen, ja, hab vor Weihnachten meinem Arbeitgeber die Kündigung von Latz geknallt als Weihnachtsgeschenk und habe 3 Wochen später die Qualifizierung zur Tagesmutter angefangen.
Ah, krass,
Ja,
okay.
also was ganz anderes in den pädagogischen Bereich. Bin dann relativ schnell dort erfolgreich gewesen, habe gemerkt, oh, das ist es, ja, die Kinder haben nach einem Jahr noch gelebt.
Das ist schon mal was.
Also ja, ich war schon stolz auf mich, keine Ahnung von Kindern und sie haben sich wohl bei mir gefühlt und habe ich gedacht, okay, irgendwas scheine ich ja richtig zu machen. Und da kam das dann so, okay, irgendwie triggern die mich aber, ja. Irgendwas ist da und ich bin irgendwo noch nicht ganz angekommen. Und ich weiß gar nicht mehr, wie es gekommen ist durch ein, ja, Schicksalsschlag, eine göttliche Fügung, wie auch immer man das nennen mag, habe ich von der gewaltfreien Kommunikation erfahren und habe dort den ersten Kurs mal gemacht. Und das war für mich eine Offenbarung. Ja, also eine absolute, wie soll ich sagen, so eine Erneuerung meines Bewusstseins, wo ich dachte, krass, das gibt's alles und das steckt auch in mir. So sind also Menschen und so funktionieren Menschen. Und das ist in Menschen drin, ist ja sensationell, ja. So kam ich zur gewaltfreien Kommunikation.
Okay, also der berufliche Wandel kam davor, dann kam die GfK und wann kam so dieser, weil du hast ja gesagt, du lebst jetzt quasi mitten in der Hühnerscheiße, mitten im Wald, ohne Nachbarn, ach Traum. Kam das dann nochmal nach der GfK, weil du gemerkt hast, okay, je mehr ich mit meinen Bedürfnissen in Kontakt bin, desto mehr merke ich, wo im Alltag sie nicht bedient werden, oder?
Ja, also ich habe ja dann als erstes mal gemerkt, okay, ich habe Gefühle und es sind meine Gefühle und ich muss mich für meine Gefühle nicht rechtfertigen und nicht schämen. So. Trotz alledem habe ich ja noch ein Leben gelebt, um meinen Eltern zu entsprechen. Also für mich war es zu diesem Zeitpunkt immer noch sehr wichtig, dass alles, was ich tue, irgendwo meinen Eltern gefällt und ich mir unterbewusst immer noch dieses Okay abgeholt habe, darf ich das machen? Ist das okay? War natürlich nicht okay. Ja, als Tagesmutter ist man ja nicht prestigeträchtig und verdient ja auch nicht genug Geld und komme ich überhaupt über die Runden? Wobei ich sagen muss, dass ich als Tagesmutter weitaus mehr verdient habe. Ich war ja auch selbstständig als in meinen ganzen Vertriebsjobs davor.
Oh, wow.
Also ich war schon erfolgreich und habe sehr gut verdient, ne? Aber das Zahlen kamen da auch nicht an. Also ist wie wenn man gegen eine Wand redet, da kann man Fakten bringen, wie auch immer. Das Drumherum hat einfach nicht wirklich gepasst, ne?
Das Image.
Das Image, genau. Mein Image war im Arsch sozusagen. Ja, also genau. Und dann habe ich so langsam mich hinterfragt, warum mich das denn überhaupt beschäftigt. Ich lebe gerade ein Leben, habe einen Job, der mich total ausfüllt. Warum macht mich das so fertig, dass meine Eltern mich immer noch klein machen, dass sie so großen Einfluss auf mich haben? Und dann habe ich angefangen, Schritt für Schritt mal in meiner Vergangenheit zu forschen. Was war denn damals alles? Warum haben meine Eltern denn diesen, ja, krassen Einfluss auf mich? Ich will nicht sagen negativen Einfluss, aber diesen Einfluss, der mir nicht gut tut. Und ja, also meine Mutter spielte eine große Rolle in meinem Leben, allerdings war sie auch krank, ist krank, also sie ist ein sehr narzisstischer Mensch und ist psychisch auch krank, sodass sie immer wieder in Behandlung war, was mir als Kind aber natürlich nicht klar war. Also sie hat an mir, ja, mich so behandelt, dass ich nach außen hin eine tolle Tochter war und wir ein tolles Leben haben, aber innen drin war natürlich alles Kuddelmuddel. So, ne? Also misshandelt möchte ich nicht sagen, aber psychische Misshandlung hat schon stattgefunden. So. Und meine Eltern haben sich dann in der Grundschule das erste Mal getrennt. Dann, als ich in der Pubertät war, das zweite Mal plus Scheidung. Und ich war bei meiner kranken Mutter. Mein Vater war dem irgendwie nicht gewachsen und war mehr oder weniger gar nicht anwesend. Ich als Kind mit einer Riesenwut, einer Riesenangst in dieser Familie habe die Verantwortung für meine Mutter irgendwo übernommen, weil sie so labil war, was im Nachhinein auch ein Zeichen war von Manipulation. Also das ist dieses narzisstische Krankheitsbild. Und ich lange Zeit so eine Wut auf meine Eltern hatte, dass sie mir das antun konnten, ja. Dass ich so jetzt geworden bin, und habe ihnen die Schuld dafür gegeben. Und die GfK hat meine Sicht auf meine Eltern verändert.
Okay, ja, verstehe. Also davor waren die Vorwürfe, also obwohl, eigentlich war ja erstmal nicht so viel Bewusstheit darüber, wo überhaupt dieses Unterbewusste, dieser Druck und dieses negative Gefühl, nenne ich es jetzt einfach mal, wo das herkam. Dann hast du gemerkt, okay, da ist einfach schon eine sehr, sehr große im Zusammenhang einfach mit den Eltern, weil die natürlich eine Riesenrolle spielen für die eigenen Bedürfnisse. Und dann kam die Wut, die Schuldvorwürfe und dann aber auch noch zusätzlich mit der GfK der Wandel hin zu dann Verständnis oder wie darf ich
Ja,
das nennen?
Verständnis für das Handeln meiner Eltern. Ja, also ich habe verstanden, dass sie ja auch aus einem Elternhaus kommen und dass sie ja auch ihr Päckchen mitzutragen haben und dass sie letztendlich in allem, was sie tun, ja, ob es ist, ich muss eine gute Schule besuchen, sie wollen nur das Beste für mich in Anführungsstrichen, ja. Sie haben Angst, glaube ich, oder mein Vater hat unwahrscheinliche Angst, dass ich dumm bin und dass aus mir nichts wird. Ja, also diese
Immer
ganz
noch.
klassische Angst der Eltern, ich lande in der Gosse und muss betteln und Pfandflaschen sammeln. Ja, also das ist ja so eine große Angst der Eltern und diese Angst hat, glaube ich, mein Vater ganz extrem, dass aus mir nichts wird. Und dadurch wurde ich so geformt, oder sie haben versucht, mich dahingehend zu formen, dass aus mir auf jeden Fall, dass ich erfolgreich werde und dass aus mir was wird, ja. Und wahrscheinlich haben sie das von ihren Eltern auch mitbekommen. Und ich habe lange Zeit immer meine Eltern für meine Gefühle verantwortlich gemacht. Sie sind schuld dran, dass ich mich so fühle, ja. Als Kind haben sie eine gewisse Verantwortung, ja. Schuld weiß ich nicht. Meine Mutter ist schuld, glaube ich schon, weil sie es mit Absicht gemacht hat, ja. Und wenn eine gewisse Absicht dahinter ist, kann man, glaube ich, auch von Schuld sprechen. Rein juristisch weiß ich nicht. Aber die Verantwortung tragen sie auf jeden Fall. Und jetzt bin ich erwachsen und jetzt trage ich alleine die Verantwortung für meine Gefühle. Und ich kann das Verhalten meiner Eltern bei meinen Eltern lassen, ja. Wenn sie meinen, sie müssten mich irgendwie klein halten oder sarkastische Sprüche machen, ja, also so klassisches Beispiel, ach komm, Tochter, wir haben uns doch noch nie lieb gehabt. Ja, sehe ich jetzt nicht mehr, du willst mir was Böses, sondern ich übersetze mir das dann und sage, hallo Anne, schön dich zu sehen. ich freue mich, dass du da bist. Ja, also ich übersetze das dann in einer GfK-Sprache für mich, ja, weil mein Vater es nicht kann. So, und ich kann jetzt damit besser umgehen, ja.
Ich wollte gerade sagen, ich würde es wahrscheinlich auch so übersetzen mit irgendwie, hey, ich weiß nicht, wie ich meinen Gefühlen Ausdruck verleihen soll. Deswegen bringe ich diesen Spruch, um Lockerheit reinzubringen. So.
Genau.
Ja. Ja, krass.
Ja, und ich habe ja so meinen Frieden geschlossen irgendwo, ne? Und habe angefangen, so die kleine Anne von damals aus der Familie rauszuholen und mein inneres Kind zu heilen, angefangen zu heilen, ne? Und habe gesagt, komm, du bist nicht sicher in der Wohnung vor 40 Jahren, 30 Jahren. Komm, wir ziehen jetzt aus. Und jetzt wohnt mein inneres Kind hier bei mir. Das fühlt sich hier wohl, ne? Wir sind jetzt in Sicherheit. Das kann ich mir auch immer wieder sagen. Ich muss keine Angst mehr haben und ich darf jetzt mein Leben leben, so wie ich das möchte, so wie ich es für richtig halte, nach meinen Werten und nach meinen Vorstellungen. Und so eine ganz große Erkenntnis war, dass ich nicht falsch bin. Ich bin genauso richtig, wie ich bin. Und meine Eltern sind nicht Gott. Meine Eltern sind nicht die Menschen, die bestimmen und sagen, hey, du bist falsch, weil du das und das nicht machst, weil du nicht höflich bist, weil du nicht Danke sagst, weil du nicht studierst, weil du, ja, am liebsten wäre es ja noch, ich hätte einen Doktor, ja. Also, ich weiß ja nicht, wer hier so zuhört und aus welcher Generation diese Zuhörer sind.
Querbeet,
Aber
querbeet.
so früher gab es mal eine Sendung, die Schwarzwaldklinik. Ich weiß nicht, wer die noch kennt. Ja, also da war ein Professor, Dr. Brinkmann. Ja, das war Gott. Ja, das war der, diese Person in diesem kleinen Ort. Ja, der wurde von dem Bürgermeister zum Geburtstag eingeladen und die Frau von ihm war die Frau Doktor. Ja, ob sie einen Doktor hat oder nicht, aber sie war die Frau Doktor. Und aus dieser Gen ich komme aus der Schwarzwaldklinik. Ja. Wenn man wissen will, woher ich komme, dann guckt man sich einfach Sendungen an von 1990, weil genauso bin ich aufgewachsen. Ich bin genauso gekleidet worden. Wenn ich in Jeans zu meinen Großeltern gegangen bin, dann habe ich da im Flodderlook bin ich da aufgeschlagen. Ja, ich musste Röckchen anziehen. Man musste was darstellen. Und meine Mutter wäre am liebsten auch Frau Doktor gewesen. Nur hat mein Vater es leider nicht hingekriegt, einen Doktor zu machen. Deswegen konnte meine Mutter auch nicht Frau Doktor werden. Ja, große Enttäuschung auch. Ne? Und dann die Tochter noch nicht mal. Die Tochter hat es auch zu nichts gebracht und ist auch nicht Frau Doktor. Und diese großen Enttäuschungen in meiner Familie lasteten jahrzehntelang auf meinen Schultern. Und
Ja,
jetzt habe
krass.
ich das abgeschüttelt.
Boah, also lass uns da vielleicht noch ein bisschen mehr ins Detail gehen. Ich finde es super spannend und richtig, richtig schön, dass du da so tief reingehst. Ich glaube, das spricht vielen Menschen aus der Seele. Auch wenn vielleicht die Geschichte an sich bei vielen unterschiedlich ist, aber ich glaube, so im Kern ist das jetzt ja einfach was, was wahrscheinlich einigen Menschen sehr gut tut zu hören. Ich bin in der chronologischen Reihenfolge gerade noch bei dir als Tagesmutter, wo du quasi auf beruflicher Ebene schon mal gemerkt hast, okay, das entspricht mir und meinen Bedürfnissen mehr als BWL, Sales, Vertrieb und so weiter und so fort. Übrigens nichts gegen BWL, Sales und Vertrieb, aber scheint ja in deinem Fall jetzt nicht deins gewesen zu sein. Und was hast du dann für Schritte gemacht, also ganz konkret im Außen, um diesen Wandel, den du gerade beschrieben hast, fortzuführen und da zu landen, wo du jetzt bist?
Also als erstes musste ich mir, glaube ich, mal bewusst darüber werden, was für ein Typ ich bin. Und das hat immer schon in mir geschlummert. Ich konnte es aber nicht mit Worten benennen. Ich wusste immer in der ganzen Schulzeit, von Grundschule bis Ende des Studiums, ich bin hier falsch. Ich wusste nicht, warum. Ich bin hier falsch und habe immer gedacht, es stimmt was mit mir nicht, weil man geht ja in die Schule. Man muss das ja machen. Also man macht das. So, ne? Wer ist man? Keine Ahnung. Aber es ist halt so, ne? Und ich war immer der Außenseiter und habe mich nie wohl gefühlt, weil ich es einfach auch nicht gerafft habe, was Lehrer mir da in 45 Minuten Frontalunterricht sagen wollten. Ich habe da gesessen und habe letztendlich irgendwo nur Chinesisch gehört und
Dann
habe
warst
von
du auf einer
einem.
Elite-Uni. Wie kam das denn? Okay, ich will nicht abdriften, aber wie konntest du auf einer Elite-Uni landen? Ist ja der
Ja, weil das
Wahnsinn.
ja, weil das, das also Elite-Uni, muss ich mal ganz dazu sagen, kostet Schweine viel Geld, aber letztendlich, wenn man sich nicht ganz dumm anstellt, kriegt man da einen Abschluss, ja?
Okay.
So, man kriegt ziemlich viel an die Hand, das ist sehr strukturiert und man wird da so durchgebracht, ne? Ja, man muss auch noch was lernen, habe ich auch, aber ja, kleine Klassen. Und man kauft sich letztendlich, wahrscheinlich darf ich das hier gar nicht sagen, aber mit dem Geld auch irgendwo seinen Abschluss, wenn man nicht komplett dumm in der Birne ist. Ja, okay.
Sorry für
Bin
die
ich jetzt
Ablenkung,
alles
sorry.
gut? Also, ich war immer falsch, genau, weil Schule, Studium, das Ganze, ich habe es hinterfragt und bin damit nicht klargekommen. Ja, ich war gerne Klassensprecher, ich habe gern außerschulische Sachen gemacht, aber Schule habe ich gedacht, nee, Leute, wir zwei kommen hier nicht miteinander zurecht. So. Nach langer Reflexion in meinen älteren Jahren jetzt habe ich festgestellt, seitdem ich auch selber als Dozent arbeite und andere Menschen unterrichte, dass ich kein Theoretiker bin. Ich kann aus Büchern nicht lernen. Ich kann nicht lernen, wenn mir jemand was sagt. Das bleibt nicht hängen. Diese Art oder diese Methode des Lernens kommt bei mir nicht an und ich kann sie auch nicht unterrichten. Also, ich bin ein praktischer Typ. Ich brauche Beispiele. Ich muss es mit den Händen anfassen können. Ich muss es selber erleben können. Ja, also wenn ich die GfK kennenlerne und darf dazu kein Rollenspiel machen oder mal selber ein Beispiel finden, was ist überhaupt GfK in meinem Leben? Dann kapiere ich das nicht. Ne? Und ich bin deswegen nicht dumm oder minder bemittelt oder lande in der Gosse. Ich habe einfach eine andere Methode des Lernens. Und ich beschäftige mich so viel, wie man lernt oder wie auch Kinder lernen und Erwachsene lernen. Und die Menschen brauchen mehrere Methoden des Lernens. Ja? Also ich bin auch ein Schulkritiker. Ist jetzt hier der falsche Rahmen? Könnte ich einen ganz neuen Podcast von machen, ja?
Wir haben
Aber
Zeit.
ich begleite meine Kinder zum Beispiel durch die Schule und bestärke sie darin. Aber für mich ist es auch völlig in Ordnung, wenn sie keinen Bock mal haben. Ja? Und wenn sie das hinterfragen, denke ich mir, ja, dann ist es halt so. Aus euch wird trotzdem was. Ja, ihr werdet kein Flaschensammler. So. Und ich habe dadurch das neue Lernen für mich entdeckt. Und ich bin ein praktischer Mensch. Ich muss mich bewegen. Ich kann nicht auf dem Stuhl sitzen den ganzen Tag und am Computer arbeiten. Ja, kann ich auch mal. Aber trotzdem brauche ich das Praktische. Und da. Diese Tagesmuttertätigkeit hat mich so ausgefüllt. Ich konnte mit den Kindern arbeiten. Ja, alles, was ich irgendwie theoretisch mir erarbeitet habe über mehrere Methoden, konnte ich an den Kindern ausprobieren und habe gemerkt, es trägt Früchte. Die Kinder wachsen dabei. Die leben auf. Sie haben eine Bindung zu mir. Ich habe gelernt, wie eine Eingewöhnung funktioniert, wie kann ich es schaffen, ein fremdes Kind an mich zu binden, was mich überhaupt nicht kennt, ja? Und auch dort nicht mit Theorie und habe mit praktischen Beispielen den Eltern das gezeigt, wie eine Eingewöhnung funktioniert. Habe die Eltern abgeholt. Die kamen da mit zitternden Knien und Angst. Oh Gott, sie müssen das Kind bei mir lassen, ja? Also, die waren ein nervliches Wrack. Und hätte ich nicht die Eltern abgeholt und mit den Eltern erstmal gearbeitet und gesagt, komm, jetzt trinken wir erstmal einen Kaffee und essen ein Stück Kuchen, ja? Bisschen gemütliche Atmosphäre, lockeres Kennenlernen, dass denen einfach mal die Angst genommen wird. Und so unterrichte ich auch. Und die Tagesmütter, die ich qualifiziere, die haben das auch verstanden und die leben das. Die arbeiten das nicht durch nach Schema F, weil ich denen das PDF gegeben habe, sondern sie haben diese Haltung übernommen und verinnerlicht. Und das hat mich so erfüllt in meiner Tagesmuttertätigkeit. Dieses Praktische, okay, da ist ein Kind, das weint, ja, komm auf meinen Schoß, wir knuddeln, ich umarme dich, sofern es das möchte, ja. Ich bin da und nicht nach Lehrbuch, keine Ahnung, ne? Komm, jetzt stell dich mal nicht so an, musst nicht traurig sein, ist doch nicht so schlimm.
Okay, also das gibst du jetzt mittlerweile weiter. Du hast da quasi in der Praxis gemerkt, wo liegen deine Stärken und genau das machst du jetzt beruflich. Und dieser Wandel hin zum Wald und Hühnerscheiße, wie kam der?
Okay, also wir haben ja, bevor wir hier hingezogen sind, lange in Düsseldorf gewohnt. Erst habe ich alleine gewohnt, in ziemlich schicken Viertel, ja. Meine Hauptbeschäftigung war essen gehen, Party machen, samstags shoppen gehen, ja.
Oh
Also
wow.
ja, man brauchte ja
Ich
auch immer
kann es
noch die
mir
Post.
gar nicht vorstellen bei dir. Das ist so
Nein, ich
crazy.
mir auch nicht. Und ich war es auch nicht. Ich war halt in so einem, in einer Bubble drin, weil ich da reingedrückt wurde, aber ich habe mich dort nicht wohlgefühlt. Ich habe mitgemacht, weil ich auch diese Freunde natürlich irgendwo hatte, ja. Ich war auf einer privaten Uni. Da sind nur so Schnösel, ja. Also ich möchte meine Freundin von damals nicht als Schnösel bezeichnen. Wir waren ein Herz und eine Seele, ja. Wir haben uns sehr gut verstanden. Aber wenn du in einer Uni bist, ja, und da haben auch alle ziemlich viel Geld und gehen shoppen und weiß ich nicht, machen 5-Sterne-Deluxe-Urlaub, dann bist du da drin und dann musst du da mitmachen, ja. Ich habe aber nie so viel Geld von meinen Eltern bekommen, dass ich dieses Leben hätte mitführen können und war da schon immer der Exot und habe mich auch nicht wohlgefühlt. Also gut, war ich in Düsseldorf und habe in dieser Bubble gelebt. Irgendwo unglücklich und habe aber nie gewusst, was es ist. Ich hatte Freunde, ich hatte ein soziales Leben, hatte Jobs. Also warum war ich unglücklich? Ich hatte doch gar keinen Grund. Und dann habe ich aber gemerkt, okay, nee, das ist es nicht. Und dann habe ich meinen jetzigen Mann kennengelernt. Wir sind dann zusammengezogen, immer noch in Düsseldorf, haben dieses Leben irgendwo weitergeführt. Samstags shoppen, schön essen gehen, Weinchen trinken, Cocktails schlürfen, ja, so. Und dann haben wir aber beide irgendwie gemerkt, ach nee, irgendwie, das ist doch nicht unser Leben. Ja, also irgendwie sind wir das nicht. Hatten dann einen kleinen Garten auch in Düsseldorf, der uns ja auch viel Freude bereitet hat. Und dann kam der Wendepunkt eigentlich mit einem Ereignis, dass wir auf einmal ein Kind hatten. So. Ich kann es nicht wissenschaftlich erklären, aber das Gehirn einer Frau verändert sich komplett, wenn man auf einmal ein Kind hat. Ja, ich weiß es nicht, warum, aber die Hormone, die drehen vollkommen durch und auf einmal hat man Werte, die man vorher nicht hatte. Ja, und diese große Angst. Oh Gott, mein Kind stirbt, dem könnte was passieren, ja. Und man versucht, dieses Kind zu behüten und ihm nur das Bestmögliche zu geben. Und dann habe ich gemerkt, okay, also Alkohol und Party machen und Schuhe kaufen ging auch gar nicht mehr. Ich hatte auf einmal zwei Schuhgrößen größer, ja, passiert. Das heißt, ich fand Barfußschuhe auf einmal mega bequem, ja. Bin auch eine Langzeit, nee, Langzeit nicht, aber Stillmama gewesen, ja. Ich hatte Tragetücher und habe dann gedacht, oh Mann, ich bin eine von diesen Ökomamas. Was sich aber auch wieder so falsch angefühlt hat, wo ich dachte, nein, in diese Schublade gehöre ich aber auch nicht rein.
Oh, herrlich.
Und da habe ich gemerkt, okay, warum muss man eine wollsockende, vegane Ökomama sein, wenn man sein Kind trägt. Das ist doch totaler Blödsinn. Also habe ich die Trageausbildung gemacht, ja, und habe gesagt, nee, ich kann auch als coole Mutter mit Jeans und damals noch viel fleischessende Mama, Tragemama sein, ja. Ich muss mir nicht die Haare henna-rot färben und Dreadlocks haben. Ich darf das auch in Düsseldorf mitten in der City machen, so. Und bin so langsam aus diesen ganzen Klischees und Schubladen ausgebrochen.
Ah, geil.
Und habe dann gemerkt, okay, Düsseldorf ist es nicht, ja? Also so langsam wird uns Düsseldorf zu voll. Irgendwie haben wir gespürt, nee, irgendwie sind wir hier nicht mehr richtig, ne? Es war aber noch eine Zeit lang okay für uns, weil wir hatten kurze Wege, die Bahn war direkt vor der Tür und meine Kinder konnten gegenüber in den Kindergarten gehen. Und es war okay. Dann kam das zweite Kind und dann kam die Schulzeit. Und dann sagten irgendwann meine Kinder, als wir mal campen waren, so im Niemandsland mit einem See, und viel Natur. Boah, Mama, hier ist es schön, hier könnten wir bleiben. Wir wollen nicht mehr nach Hause.
Oh, ich habe Gänsehaut.
Und dann habe ich gedacht, na ja, komm, ist Urlaub, alle wollen im Urlaub bleiben. Und als wir dann zu Hause waren, sagten sie, Mama, das ist uns hier zu laut. Ich kriege keine Luft mehr, die Luft stinkt.
Wow.
Ja.
Oh, ich habe noch mehr Gänsehaut. Oh mein Gott, krass.
Ja. Und dann haben wir gedacht, oh mein Gott, ja. Und diese Mama-Hormone sind ja immer noch in mir. Meine Kinder ersticken. Wir müssen was ändern, ja. Und wir haben aber auch gemerkt als Eltern, ja, es ist nicht mehr das. Es ist zu laut, zu voll, zu viele Autos, zu viele Menschen. Also wir waren sehr gereizt. Wir haben uns sehr viel gestritten und angezickt und haben gemerkt, okay, also das tut uns hier nicht gut. Wir müssen was ändern. Und haben dann jahrelang, also bestimmt 3 Jahre, überlegt, okay, was müssen wir ändern? Ziehen wir auf eine Insel an die Nordsee? Ziehen wir nach Bayern? Ziehen wir irgendwo Richtung Holland? Ja, also wir haben uns so viele Immobilien und Orte angeguckt, bis wir letztendlich gesagt haben, nein, es muss schon Nähe Düsseldorf sein, weil da unsere Arbeit auch ist. Ja, also wir brauchen diese Infrastruktur und uns machen unsere Jobs auch Spaß. Die wollen wir nicht aufgeben. Ich bin freiberuflich. Ich brauche ein gutes Netzwerk, Städten und ja, Arbeit. Ich kann nicht irgendwo hinziehen, wo ich nicht arbeiten kann. Also sind wir nur so 30 Kilometer von Düsseldorf weggezogen. Und haben ein Grundstück gesehen, mitten im Wald, mit einem Bachlauf vor der Tür. 12.000 Quadratmeter Grundstück, einer Streuobstwiese, einem eigenen Stück Wald, einem alten Fachwerkhaus und haben gesagt, das ist es.
Wow.
Und hinter uns kommt nur noch Wald und Natur und ja, wir haben 3 Nachbarn in unserer Straße. Alle wunder, also so nett, ja, also so wundervoll und zuvorkommend und hilfsbereit, dass wir gesagt haben, das ist es. Wir haben das Haus gesehen, sind zur Bank und haben es sofort gekauft
Wow.
und haben, bis heute warten wir auf diesen einen Moment. Oh Gott, was haben wir getan? Und er kommt nicht, also noch nicht mal ansatzweise. Und es ist so schön, es ist so eine pure Erfüllung, hier zu leben. Meine Kinder sagen, oh Mama, also so schön hier. Und egal aus welchem Fenster wir gucken immer ins Grüne. Die haben diesen einen Weg hier hoch, an den Pferden vorbei, in die Schule. Meine Kinder haben so nette Menschen hier kennengelernt, tolle Kinder, ja, also es ist so eine nette Community hier in dieser kleinen Stadt und wir fühlen uns so pudelwohl und merken, wie schnell unsere Wurzeln wachsen, ja, also wie schnell wir hier so angekommen sind und ja, mittlerweile haben wir noch mehr Hühner, wir haben so viele Eier, dass wir keine Eier eigentlich mehr sehen können, ja, unsere Hühner legen zum Glück im Winter keine Eier, weil sie sich dann regenerieren. Was Urhühner ja machen, dass sie im Winter eben keine Eier legen, sodass wir dann von Oktober bis März ohne Eier unterwegs sind. Und wir wollen dann auch nichts mehr mit Eier essen, auch kein Pfannkuchen und nichts mehr. Und wir müssen jetzt auch ab nächster Woche bis Ende Oktober nur noch Äpfel essen, weil wir da oben 10 Apfelbäume haben und sie voll hängen, sodass wir dann ab Dezember auch keine Lust mehr auf Äpfel haben. Aber wir leben hier mit den Jahreszeiten, mit der Natur. Ja, und das ist das, was uns so glücklich macht.
Geil.
Ja.
Wow. Wow. Zwischendurch hatte ich witzigerweise den Gedanken, naja, so ein krass geiles Grundstück, wie du das jetzt beschreibst, das bezahlt sich ja auch nicht von alleine. Also diese Ansprüche, jetzt nicht unbedingt nur deine Eltern, sondern auch die sind ja gesellschaftlich so da. Du hast irgendwie gutes Geld zu verdienen und du musst gucken, wo du bleibst und bla bla bla. Ist es im Nachhinein so, dass du jetzt dann doch irgendwo sogar dankbar bist für diese ganze auch finanziellen Push, also was heißt Push, aber ein Push in Richtung Geld verdienen, dass du dir jetzt dieses Traumleben erschaffen konntest? Oder würdest du sagen, boah, eigentlich, wenn ich von Anfang an Tagesmutter gewesen wäre, ich wäre da auch erfolgreich geworden, du hast ja da sogar mehr Geld verdient, so gesagt, als Saleskraft. Ich glaube, meine Frage geht in Richtung, was würdest du sagen, ist so ein guter Weg in die Fülle, sag ich mal, und in, also weg von diesem, oh nein, dann kann ich mir aber ein tolles Leben, was ich leben fühle, führen möchte, nicht leisten. Einfach da trotzdem rein zu vertrauen und den eigenen Weg zu gehen. Mein Gott, war die Frage lang, sorry.
Okay, also erstmal, ich liebe Geld. Ich liebe es, Geld zu verdienen und ich liebe es, viel Geld zu verdienen, ja? Und genau das ist wieder so eine Schublade, die, glaube ich, in vielen Köpfen der Gesellschaft ist. Erstens mal als Frau ist Geld nicht wichtig. Und sobald du in einem sozialen Beruf bist oder in einem Beruf bist, wo du andere Menschen auch als GFK-Coach oder in diesen Seminaren hilfst, in Anführungsstrichen, dann ist das so ein, ja, das ist dann umsonst, ja, weil ich helfe anderen Menschen und ich tue anderen Menschen Gutes. Nein, ich mache einen verdammt geilen Job und ich bin in diesem Bereich, was auch Kinder-GFK ist, echt eine der Besten, ja. Also ich habe von Kindern Ahnung, ich kenne GFK und ich kann Eltern massiv dahin bringen, in Verbindung und in Frieden mit ihren Kindern zu leben. Und hey Gott, das lasse ich mir teuer bezahlen, ja. Und genau dieses Mindset, das muss man auch haben und darf man haben, ja. Also nur weil ich irgendwie so soziales Halala mache, darf ich da kein Geld verdienen, ja. Das ist
Oh,
verdammt
herrlich.
harte Arbeit, sondern da steckt ja auch viel dahinter, ja.
Ja.
Und ich liebe Luxus. Mein Luxus ist aber nicht die Prada-Handtasche und die Gucci-Schuhe, sondern mein Luxus ist, ich möchte hier aus meinem Fenster gucken und will meine Hühner und meine Katzen sehen und ganz viele Bäume und keine anderen Menschen, ja.
Geil. Oh, ich lieb's
Also,
einfach.
so, und wir haben nur ein Auto, ja. Also, wenn mein Mann im Büro ist, ab und zu muss er ja mal ins Büro, sonst hat er Homeoffice. Dann habe ich ein Fahrrad, ja, und wir leben im Bergischen, ja. Ja, dann fahre ich eben Fahrrad, aber wir wollen kein zweites Auto. Ich brauche das nicht. Das ist für mich kein Luxus, ja. Unser VW-Bus, der fällt so langsam aus allen, ne, auseinander und klappert überall, ja, aber er fährt. Das reicht uns, ja. Dafür freue ich mich aber, wenn wir nächste Woche vielleicht wieder 10 Hühner retten. Ne? Das ist für mich Luxus. Hey, komm, die haben hier 3000 Quadratmeter Wiese, da passen noch 5 hin. Wir bauen noch einen Stall, egal, ja. So, das ist für mich Luxus. Mein Luxus ist, ich kann mir meine Arbeit frei einteilen. Ich arbeite am Wochenende, ich arbeite abends, ich arbeite morgens, wenn meine Kinder in der Schule sind. Und wenn sie gleich aus der Schule kommen, bin ich da. Das Essen steht auf dem Tisch. Ich darf den Nachmittag mit meinen Kindern verbringen. Und ja, vielleicht hätte ich mein Leben schon viel früher anders gelebt. Vielleicht hat mich mein BWL-Studium auch so ein bisschen geprägt. Ich meine, ich kann meine Steuererklärung selber machen, bin ich auch stolz drauf. Mache
Wow.
ich nicht, weil das Hobby meines Mannes ist.
Ach, wirklich? Okay, nice.
Genau, also der liebt Excel-Tabellen und Steuererklärung. Von daher würde ich ihm das Hobby niemals nehmen wollen.
Wow.
Aber ich könnte es. Und gleichzeitig liebe ich aber meinen sozialen Background und meinen sozialen Job, wo ich aber trotzdem massiv Money haben möchte. Ja, genau. Das eine schließt das andere in meinen Augen nicht aus.
Oh, geil. Also ich habe gerade innerlich so oft applaudiert, weil ich es nicht krasser unterstreichen könnte. Gerade so dieses Helfen-Ding, dass man dafür kein Geld verlangen darf. Eigentlich hatten wir ja gar nicht geplant, Richtung Geld zu gehen, aber ich finde es gerade eine tolle Ergänzung zu dem, was du jetzt eh alles schon geteilt hast. Geil. Und ich würde auch sagen, dass ich möchte keine Kinder. Wer weiß, ob sich das ändert, aber ich fühle es einfach nicht. Und ich glaube aber, wenn ich Kinder wollen würde, dann in so einem Konstrukt, wie du es lebst, weil ich glaube, so dieser Spagat zwischen Zeitdruck ständig, Stadtlärm, Kindergarten, Schule mit all den Regeln und Vorgaben und dies, das, tralala, und dann hat man selber noch irgendwie den Arbeitsdruck zu erfüllen und dann ist man gestresst und dann stressen die Kinder noch mit ihren blöden Hausaufgaben und ui. Also da stelle ich mir das in eurem Szenario, also ich meine, du hast es dir ja hart erarbeitet, aber das stelle ich mir wirklich einfach sehr, sehr, sehr schön und sehr entspannt vor und auch ein wunderschönes Umfeld für Kinder, um aufzuwachsen. Einfach sehr nah an dem, was irgendwie relevant ist. Und wahrscheinlich lernen die bei dir zu Hause mehr als in der Schule, könnte ich mir vorstellen, oder?
Also, wir wollen mal die Schule jetzt nicht ganz schlecht machen.
Okay, danke.
Sie lernen in der Schule sicherlich Sachen. In meinen Augen aber nicht das, was man im Leben braucht. So, ja, also ja, Mathe ist wichtig und Deutsch ist auch wichtig und Lesen finde ich auch wichtig. Da ich aber die feste Überzeugung habe, dass jedes Kind lernen möchte und dass jedes Kind wissbegierig ist, könnte ich mir vorstellen, dass die Kinder auch so lesen lernen, weil sie unbedingt wissen wollen, was da jetzt an der Tafel steht oder wenn wir essen gehen, was jetzt in der Speisekarte steht, ja. Und dass sie dann sagen, Mama, kannst du mir das beibringen? Ich will jetzt wissen, was da steht. So, ich könnte mir das vorstellen, dass ich das meinen Kindern auch beibringe. Viele wahrscheinlich aber auch nicht. Und deswegen bin ich dankbar, dass es Schule gibt, weil einfach viele Kinder dadurch auch aufgefangen werden. Was meine Kinder bei mir lernen, ist, in sich hineinzuhören, was ihnen gut tut und was nicht gut tut. Und wenn meine Kinder nachmittags sagen, ich habe jetzt keine Energie mehr für Hausaufgaben, ich bin müde, dann ist das so. Dann müssen sie keine Hausaufgaben machen. Dann sind sie müde und haben keine Energie. Punkt. Ja. Zumal Hausaufgaben wissenschaftlich erwiesen überhaupt nichts bringen. Und ich
Jetzt
das
kommen
den
die
Kindern.
Zahlen und Fakten zu der Aussage, geil.
Ja, und ich das auch meinen Kindern vermittel. Sag ich, gut, du wirst nicht besser in der Schule, wenn du dich jetzt durch die Hausaufgaben quälst. Das schadet nur unserer Verbindung und unserer Beziehung. Ja. Und dann ist das auch gut. Und meine Kinder entscheiden selber, was sie machen und was sie nicht machen. Ja, also für viele Eltern ist es Pflicht. Ja, die müssen in Fußballverein, in die musikalische Früherziehung, ins Kinderturnen. So, ich frage meine Kinder, wollt ihr Sport machen? Nein. Wollt ihr in einen Verein? Nein. So, wollt ihr in die Waldgruppe hier? Ja. So, okay, dann geht ihr in die Waldgruppe. Ja, wollt ihr mit mir eine Fahrradtour machen? Ja. So. Jetzt gehe ich heute Nachmittag los und kaufe mir ein Gravel-Bike. Habe ich ganz neu gelernt mit 45, dass es Gravel-Bikes gibt. Ja, weil wir ja hier im Bergischen wohnen und direkt den Wald vor der Tür haben und ich mit meinem schicken City-Bike nicht über die Wurzeln fahren kann. Also kaufe ich mir jetzt ein Gravel-Bike. Das ist der neueste Trend, habe ich mir sagen lassen. Und mit denen kann ich durch den Wald fahren und mache tolle Fahrradtouren dann mit meinen Kindern. Ja. Und das lernen meine Kinder. Was tut ihnen gut? Was wollen sie? Und was nicht? Mit wie vielen Menschen möchten sie sich in ihrer Freizeit umgeben? Wir vergessen immer, dass die Menschen in der Schule oder auch im Berufsleben 8 Stunden mit anderen Menschen zu tun haben, ja? Ich will in meiner Freizeit auch am liebsten niemanden mehr sehen, ja? Ich habe in meinem beruflichen Umfeld auch mit vielen Menschen zu tun und ich rede viel und ich liebe das auch. Aber mein Bedürfnis nach Kommunikation ist ab 18 Uhr erfüllt. Und dann will ich mit niemandem mehr reden. Am liebsten gehe ich mit meinen Kindern abends ins Bett und gucke noch heimlich unter der Decke eine Stunde Netflix und dann schlafe ich ein. Da will ich noch nicht mal mehr mit meinem Mann reden, weil ich keine Wörter mehr habe. Und genau das lernen meine Kinder auch, auf ihre innere Stimme zu hören. Und das finde ich so wichtig, ja. Und nicht, was Euglena, das Augentierchen, in Biologie macht. Ja. Da können Sie ChatGPT fragen, habe ich nichts dagegen.
Wollte gerade sagen, mit KI ändert sich sowieso viel. Aber was mir da noch als Frage kommt, weil ich kenne einige in meinem Umfeld, die gerade auch, also zum Beispiel eine alleinerziehende Mutter fällt mir gerade ein, die stößt auch häufig auf Widerstand, zum Beispiel im Kontext Schule oder also allen möglichen Kontexte, wo ihre Kinder sich bewegen, weil sie Dinge anders macht und anders sieht und auch im beruflichen Kontext und sie kommt aber mit diesem Gegenwind, den sie bekommt, nicht so richtig gut klar und gibt dann auf, sage ich mal, und geht wieder und sagt, okay, naja, dann nicht. Das klingt jetzt bei dir gar nicht so, als würdest du da krass viel Gegenwind erfahren. Ich könnte mir aber vorstellen, wenn du mit dieser Einstellung auch als Mutter in der Schule auftauchst, dass da jetzt nicht alle sagen, oh ja, das ist ja die normalste Sichtweise der Welt und dann machen sie mal, wie sie denken. Kommt dir Gegenwind manchmal entgegen, was deine Einstellung angeht? Wenn ja, wie gehst du damit um? Oder ist es einfach so eine Selbstverständlichkeit, dass das schon durchfließt?
Ich habe die ganze Zeit drüber nachgedacht, als du das jetzt gesagt hast. Ich kann es gar nicht sagen. Also, Der Wind, der flattert wahrscheinlich so an mir vorbei. Also bestimmt habe ich Gegenwind. Allerdings bleibt er an mir nicht haften. Und ich haue ja jetzt der Lehrerin nicht vor den Latz. Meine Kinder müssen keine Hausaufgaben machen. Ja, also ich sehe auch die Lehrerin. Hey, dir ist wichtig, die Hausaufgaben, dass die Kinder die Hausaufgaben machen, ne? Mein Kind hat es heute aber nicht geschafft und ich begründe das auch und ich erkläre ihr das auch und gebe ihr immer das Gefühl, hey, ich mache nichts gegen dich, ja? Aber ich spreche hier für mein Kind. Kannst du mir helfen, dass mein Kind hier klarkommt? Also ich habe das ja auch oft in meinen Coachings mit Mamas. Ich habe ganz viele Mamas, die sagen, oh, mein Kind kriegt Ärger in der Schule oder ne, weil es nicht so ist wie alle anderen. Und ich lasse die Kinder völlig außen vor. Also die Kinder, ich arbeite gar nicht mit Kindern, weil Kinder sollen so sein, wie sie sind. Da kann man nichts dran machen. Die sind so, ne? Also ich finde, an Kindern rumzudoktern, ist völliger Bullshit. Aber an den Erwachsenen, da kann man vielleicht noch mal die Einstellung ändern, ne? Und ich unterstütze Eltern dabei, dass sie diesen Gegenwind nicht als Gegenwind wahrnehmen, sondern dass sie dahin kommen und zu sagen, hey, okay, da hat jemand eine andere Meinung. Und der vertritt seine Meinung, genauso wie ich meine Meinung vertrete. Aber trotzdem hat das ja nichts mit mir zu tun. Und wir müssen gucken, wie wir zusammenfinden. Ja, ich bin nicht gegen dich. Und du brauchst nicht gegen mich zu sein. Und genau so lebe ich auch mein Leben. Und ich greife niemanden an und ich kritisiere auch niemanden. Ich habe auch keine Feinde und ich bin auch nicht wütend auf jemanden. Ja. Und ich verkaufe nur mein Leben sozusagen. Ja. Und mittlerweile inspiriere ich dadurch so viele Menschen und denken, boah, krass, was hast du für ein Leben und so leicht und flockig. Und denke ich mir, ja, das sieht so leicht und flockig aus, weil ich jetzt auch durch einen ganz harten Prozess gegangen bin. Weil mich eben dieser Gegenwind nicht mehr ärgert, mich triggert der nicht, ja. Manche Menschen sind noch nicht an dem Punkt, wo ich bin und die wollen da vielleicht auch gar nicht hin und das ist auch völlig in Ordnung. Und dann ist das wie ein laues Lüftchen, was eben einfach an mir vorbeizieht.
Ja. Ah, ich liebe die Antwort. Und wenn du jetzt mit der Einstellung zum Beispiel der Lehrerin deines Kindes begegnest, wie ist deine Einstellung gerade zu den Menschen, die vielleicht in deinem, ich nenne es jetzt mal dein vorheriges Leben, also angefangen in Düsseldorf in der Luxusbubble, aber vielleicht auch sogar selbst noch im Studium oder vielleicht auch bis zurück zu deinen Eltern. Mit welcher Haltung begegnest du denen jetzt? Wie ist da jetzt der Kontakt? Würdest du das genauso beschreiben, wie du das eben beschrieben hast oder anders?
Ich habe zu vielen Menschen keinen Kontakt mehr. Ich habe ganz klar für mich aussortiert, wer tut mir gut und wer tut mir nicht gut. Und Menschen, bei denen ich mich vermeintlich immer rechtfertigen muss oder das Gefühl habe, mich rechtfertigen zu müssen und die mich immer wieder kritisieren, die pessimistisch sind, die immer das Haar in der Suppe suchen, zu den Menschen habe ich einfach keinen Kontakt mehr. Und ich habe eine positive, optimistische Ausstrahlung und finde neue Menschen. Ich bin auch so ein Typ, ich habe nie beste Freunde. Also ich habe Wegbegleiter. Ja, so wie ich mein Leben gerade lebe, so begleiten mich die Menschen. Und manchmal passen die zu mir und dann passen sie wieder nicht zu mir und dann kommen wieder neue Menschen. Manche bleiben als neutraler Posten. mit denen habe ich immer wieder Kontakt. Aber es ist nicht so, dass ich jetzt eine enge Freundschaft oder eine enge Clique habe seit Grundschulzeiten, weil ich mich so krass immer wieder verändere. Ja? Ich passe meinen Job meinem Privatleben an. Wenn meine Kinder jetzt hoffentlich irgendwann mal in die Pubertät kommen und nicht mehr viel mit mir machen wollen, dass ich dann vielleicht auch mal noch mal ganz anders arbeiten kann, dass ich neue Projekte starten kann. Ne? Und zu meiner Mutter habe ich gar keinen Kontakt mehr. Habe ich auch über einen langen Prozess für mich entschieden. Dieser Mensch tut mir einfach nicht gut und sie will mir auch nichts Gutes. Jedes Mal, wenn ich da bin, zieht sie mich runter, kritisiert mich, wie ich denn jetzt schon wieder aussehe. Und meine Kinder, die sind ja sowieso zu nichts zu gebrauchen, so ungefähr, ne? Dann habe ich den Kontakt abgebrochen. Gleichzeitig darf ich natürlich auch traurig sein, dass ich nicht eine Mama habe, die mich anruft, die Interesse an ihren Enkeln hat. Das eine schließt das andere nicht aus, aber nur weil ich traurig bin, muss ich diesen Kontakt nicht wieder aufleben lassen. Ja, ich darf traurig sein und mir diese Traummama wünschen?
Ja.
Wünschen kann man sich das ja alles. So. Und zu meinem Vater habe ich einen respektvollen Umgang. Wir sehen uns nicht oft. Wir sehen uns ab und zu. Und so wie wir uns sehen, tut es uns beiden gut und wir gehen uns nicht auf die Nerven und verletzen uns auch nicht. Ne? So, es kommt nie so weit zu einem Konflikt, dass er wieder in alte Muster verfällt und mich mit Kontaktsperre bestraft, sondern wir sehen uns immer nur so weit, dass es nie zu einem Konflikt kommt. Und das ist für mich auch in Ordnung. Ich muss nicht mit jedem Menschen alles durchgehen. Kauen und nicht jeden Konflikt besprechen. Ich kann viele Sachen mit mir selber ausmachen, weil es geht ja schließlich um meine Haltung und ich bin nicht Mutter Teresa, dass ich andere Menschen heilen und bekehren will. Wenn jemand mit mir sprechen will und möchte mein Coaching, dann kannst du das buchen, aber ich muss dich nicht bekehren, ne? Und ich habe an vielen privaten Menschen, die ich so in meinem Umfeld habe, nicht das Bedürfnis, denen meine Sicht der Dinge aufzudrücken. Ja, und dann sehe ich eine sehr klare Grenze. Bis dorthin können wir Kontakt haben und miteinander umgehen, aber nicht weiter. Und damit fahre ich in meinem Leben sehr gut und schlitter auch nicht mehr in große Konflikte und Streitereien.
Ja, glaube ich. Oh, ich finde das, also gerade kommt mir nochmal dieses kleine Szenario, was du vorhin erzählt hast, mit mein Kind hat jetzt gerade keine Energie mehr und muss jetzt keine Hausaufgaben machen. Und da habe ich direkt beim Zuhören so gemerkt, so, boah, mich würde das so erleichtern. Ich war direkt das Kind, was so dachte, oh, Dankeschön, Dankeschön. So, es ist so ein schönes Gefühl und ich kann mir vorstellen, dass, weil du ja das so sehr lebst, diese Art von Begleitung deiner Kinder, ich will es jetzt gar nicht Erziehung nennen, weil du es selber nicht so genannt hast, wie du deine Kinder begleitest, kann ich mir wirklich vorstellen, dass es nochmal umso mehr im Kontrast dazu steht, wie du selber aufgewachsen bist, dass das ein ganz schöner Prozess war und ein Entscheidungsprozess, auch da einfach, ja, jetzt den Kontakt so zu gestalten, wie du ihn gerade beschrieben hast. Und gleichzeitig finde, also ich feiere es total, dass du sagst, ich darf traurig sein über die Mutter, die ich nicht habe oder die Mutter, die ich mir wünschen würde. Und gleichzeitig setze ich ganz klar da eine Grenze und entscheide, was tut mir gut, was tut mir nicht gut. Und das ist eine richtig schöne Verbindung von diesen beiden Themen, weil ich habe häufig den Eindruck, Grenzen setzen wird so assoziiert mit Mauer hochfahren, kalt werden, abblocken. Und das muss es ja gar nicht sein. So.
Also ich glaube, man kann sehr liebevoll Grenzen setzen. Und wenn ich eine Grenze liebevoll setze, dann gebe ich ja auch sehr viel Preis von mir. So, wo ich sage, okay, mir ist es ja wichtig, mit dir in Kontakt zu sein. Aber nur zu einem gewissen, bis zu einem gewissen Punkt. Ne? Und das lernen meine Kinder ja auch. Also, oh, ich kriege ganz schöne Grenzen von meinen Kindern gesetzt, ja. Also wenn Mutti mal wieder über ihr Ziel hinaus stürmt, ne, dann sagen meine Kinder auch ganz klar, jetzt ist hier Schluss, ne?
Was sagen die da so?
Ja, also ich bin jetzt gerade so in einem Abnabelungsprozess mit vielen Tränen verbunden, weil mein großes Kind jetzt auf die weiterführende Schule gekommen ist. Es geht schon ein bisschen so, dass er Körperkontakt mit der Mama nicht mehr mag. Also Küsschen und Umarmen. Oh Gott, es ist einfach nur peinlich und ekelhaft. Und da sagt er mir das auch ganz klar, weil ich das, ja, für mich ist es auch schwer und ich darf auch einen Prozess durchleben. Und ich brauchte das am Anfang noch. Auch kaum noch ein Gute-Nacht-Küsschen und so, ne? Nee, Mama, lass mich. Okay, ne? Also das ist okay. Und ich darf das auch bedauern und bemitleiden und oh Gott, ich darf traurig sein. Und der sagt mir ganz klar, was er will und was er nicht will, ne? Und wenn mein Kleiner, der ist ein bisschen gefühlsstark und wenn der so seine Wutattacken hat und alles muss einfach raus und ich dann versuche, mit ihm GfK-mäßig zu reden, ne? Och, guck mal, ne? Halt die Klappe, Mama! Jetzt lass mich in Ruhe und sei doch einfach mal still! Also da kriege ich ganz klar meine Grenze gesetzt. Ich habe jetzt hier nicht mit ihm zu reden. Ich muss jetzt leise sein. Ich darf nur da sein und seine Wut muss jetzt raus, ne? So. Obwohl ich jetzt gerne endlich mal irgendwas tun wollen würde, ne, weil ich auch so hilflos bin, aber ich krieg da meine Grenze klar gesetzt. Halt die Klappe. Deutlicher geht es nicht, ne? Ja, das finde ich richtig gut. Und das dürfen sie. Und sie, das Schönste ist ja, sie trauen sich das. Sie trauen sich, zu ihrer Mama zu sagen, halt die Klappe. Wobei sie das Wort Klappe nicht nehmen, sondern noch ein anderes, aber das möchte ich jetzt hier nicht sagen. Und sie kriegen dafür keinen Ärger. Das ist noch das Schönste. Dann bin ich in dem Moment noch so stolz auf ihn, dass er zu mir das sagt und weiß, er kriegt für diese Worte keinen Ärger. Ich hätte dafür eine, ja, Tracht Prügel will ich nicht sagen, aber verbal schon, vielleicht auch einen Klaps auf den Po bekommen, wenn ich das zu meinen Eltern sagen würde, ja.
Ja, wenn wir können da jetzt hier vielleicht doch noch mal kurz reingehen und dann langsam so den Bogen kriegen. Wir waren ja jetzt schon bei dem Gegenwind und so weiter und so fort, aber Grenzen setzen, Beispiele von deinen Kindern hast du gerade gebracht. Ganz oft ist ja so dieses Klischee, hey, wenn die Kinder Grenzen setzen dürfen, setzt die Mama gar keine Grenzen mehr, lässt sich alles gefallen, in Anführungsstrichen. Und dann ist hier so schön, ich glaube, da war jetzt, bei Instagram geht es gerade rum, irgendein Kind durfte am OP-Tisch irgendwas machen und hat irgendwie im Loch im Kopf gebohrt. Und dann werden da so Witze drüber gemacht. So, wie können diese Eltern nicht mal langsam aufhören mit diesem Laissez-faire und so weiter? Hast du noch ein Beispiel auch in die andere Richtung, dass da so ein Bild entstehen kann, wie du das lebst mit dem Grenzen setzen, auch zum Beispiel von deiner Seite aus. Wenn dein Kind zum Beispiel sagt, halt die Klappe und brauch seine Ruhe. So, das ist die Grenze deines Kindes. Hast du auch so Momente, wo du klar für dich zum Beispiel merkst, keine Ahnung, dann ab 18 Uhr oder ab 19, 20, weiß ich, Klassiker, Zähneputzen ist wahrscheinlich immer so ein typisches Beispiel. Aber gibt es irgendein Beispiel, wo du jetzt nicht nur deinen eigenen Eltern gegenüber Grenzen setzt, sondern auch deinen Kindern oder vielleicht deiner ganzen Familie gegenüber?
Also meinen Kindern setze ich Minutentakt Grenzen. Also, das fängt an von, wir spielen ein Gesellschaftsspiel und ich sage, jetzt ist Schluss, ich will nicht mehr. Doch noch eins, Mama. Nein, jetzt ist Schluss. Ich gehe jetzt in den Garten. Punkt. Ja. So, also ich sage da ganz klar, was ich will und was ich nicht will. Habe ich früher auch nicht gemacht. Bin ich über meine Grenzen hinausgegangen, habe gesagt, das kann ich jetzt nicht machen. Nein, meine Kinder sterben nicht, wenn ich ihnen eine Grenze setze. So, ne? Oder abends ins Bett. Also GfK ist ja kein Säuseln, ja. Also unsere Familie und ich bin kein Säuseln. Ich bin ein lauter, klarer Mensch, ja. Und trotzdem rede ich wertschätzend. Auch wenn ich schreie, kann ich wertschätzend schreien, ja. Und abends kriegen meine Kinder ganz enge Grenzen und klare Ansagen, dass es jetzt ins Bett geht. Punkt aus. Die sind müde, die sind nicht mehr zurechnungsfähig, die wollen alles andere, aber nicht ins Bett. Und dann sage ich auch, stopp, jetzt hör auf zu reden. Jetzt wird geschlafen. Erzähl's mir morgen, ja. Also, und das ist auch das, was sie dann brauchen, weil in dem Moment gehen die Augen zu und das Kind schläft ein. Und würde ich das rumsäuseln oder mir das noch anhören, dann wäre es 22 Uhr und morgens wäre ein Riesendrama, weil sie müde sind und ich bin verantwortlich für ihre Gesundheit. Also ich bin hier immer noch der Chef im Ring, möchte ich mal sagen, ja. Und das sind Kinder und sie dürfen noch lernen und sie brauchen eine gewisse Führung, damit sie wissen, auch oder eine, nicht, dass sie es wissen, aber eine Führung, die die Verantwortung übernimmt in manchen Situationen. Das können Kinder nicht. Ich übertrage meinen Kindern keine Verantwortung für Sachen, die sie gar nicht verantworten können. Wie sie ihren Ranzen für die Schule packen, ja, das ist deren Verantwortung. Wenn Sachen fehlen, ja, müssen sie selber durch, ja. Scheiße, nächsten Mal vielleicht besser gucken. Aber wann meine Kinder abends schlafen, das ist nicht in deren Verantwortung. Das ist meine Verantwortung, was meine Kinder essen. Nein, nach dem zweiten Lolli ist Schluss, Ende. Und wenn ich die Lollis ganz oben auf den Schrank stelle, ja, aus den Augen, aus dem Sinn, das ist meine Verantwortung und da setze ich ganz klare Grenzen. Ne? Bei meinen Eltern setze ich ganz klare Grenzen, dass ich einfach auflege. hat gerade geklingelt, ich muss mal an die Tür, ja, weil ich merke, da brauche ich keine Grenzen zu setzen mit und es zu erklären, weil sie sich dadurch wieder angegriffen fühlen und mich dafür bestrafen. Ich weiß ja, wo es endet. Und das ist mir gar nicht wichtig, da meine Grenzen zu setzen. Die kann ich anders setzen. Ja. Oh. Ah, hallo. Ah, Akku leer. Oh, kann gar nicht mehr telefonieren. Also, da gibt es ja andere Möglichkeiten, ne? Ja.
Ich liebe deine Beispiele. Und vielleicht können wir da langsam zu einem Abschluss kommen. Ich habe auch neulich auf deinem Instagram, werde ich auch verlinken und so, ich habe so einen coolen Post gesehen, weil wie gesagt, das Thema Kinder ist ja so in meinem Alltag zumindest selbst erlebt nicht das GfK-Thema schlechthin, sondern eher Partnerschaft oder berufliches. Aber ich fand es so beeindruckend, wie du mit simpelsten Beispielen so GfK Theorien auch oder Unterschiede erklären kannst. Ich glaube, das eine, was ich von dir im Kopf hatte, war also der Unterschied zwischen Bestrafung und Konsequenz. Also, wenn du jetzt nicht deine Jacke anziehst, dann kriegst du heute keinen Lolli. Wäre die Bestrafung. Und wenn du jetzt nicht deine Jacke anziehst, dann wirst du gleich nass. Und dann könnte es kalt werden. So, das ist die Konsequenz, die logische Konsequenz der Handlung, die aufgezeigt werden kann. Und ich finde, das passt total gut in die Beispiele, die du gerade gebracht hast. Und ich kann es, glaube ich, nicht oft genug unterschreiben, was du gesagt hast mit dem GfK ist ja kein Säuseln. Ich glaube, das ist oft so dieses absolute Klischee, was ich auch immer höre. Ja, aber Laura, es kann doch nicht immer alles nett und lieb und nur weich formuliert werden, oder? Manchmal kommt es doch auch einfach raus. Und dann denke ich, ja, natürlich. Aber das heißt ja nicht, dass es dann, dass du dann verkackt hast im GfK-Sinne.
Ja, vor allen Dingen kannst du ja auch es raushauen und trotzdem und gleichzeitig in GfK-Sprache sprechen. Also, ja, Herrgott, geh raus, da wirst du halt nass. Ist ja keine Bestrafung, ja, ist halt so, ne? Also, ich habe ja meine Sprache, so wie ich rede, ja, und so rede ich auch weiterhin. Nur demütige ich niemanden und ich verletze auch niemanden mit meiner Sprache. Ich sage noch ein Beispiel mit meinem Partner, ja.
Gerne.
Manchmal finde ich den ja auch echt ätzend, ja. Also der geht mir manchmal tierisch auf die Nerven. Wäre ja auch unnormal, wenn nicht. So. Und ich gehe ihm vielleicht auch auf die Nerven. Und manchmal sind wir auch richtig böse zueinander und schreien uns an und sagen doofe Sachen. Und dann gucken wir uns an und sagen, gut. Und jetzt schreien wir uns nochmal in GfK an, ne? Und diese Reflexion zu sagen, hey, das da war jetzt unter der Gürtellinie, ne? Da ist jetzt irgendwie was mit uns durchgegangen oder wir wurden getriggert, ne? Und jetzt sagen wir es aber nochmal wertschätzender, ne? Oder sagen wirklich, was uns gerade nicht gefällt. Und allein schon diese Reflexion und das Merken, oh, das war jetzt vielleicht nicht in Ordnung. Das ist ja auch so wertvoll in unserer Gesellschaft. Wir müssen nicht perfekt GfK säuseln, ja. Ich sage auch manchmal zu meinen Kindern, boah, ne, du gehst mir so auf die Nerven und oh, keine Ahnung, ne? So. Und dann sage ich danach, boah, jetzt hat die Mama aber völlig überreagiert, ne? Das, was ich gesagt habe, war nicht in Ordnung, ne? Habe ich dich mit verletzt? Wollte ich nicht. Tut mir leid, ne? Und das darf ich auch sagen. So. Und dann können es meine Kinder aber auch, wenn die mal sagen, du Kackmama, dann kommen sie danach an und sagen, ach Mama, ich wollte doch gar nicht Kackmama sagen. Ich hab dich doch lieb. So, und genau das ist doch, wo ich denke, ey, so lernen Menschen, ne, wertschätzend miteinander umzugehen, dass sie sich danach, dass danach auch mal bedauern, was sie gesagt haben.
Ich finde,
Ja.
es gibt einen herrlich realistischen Blick aufs Leben und auf, wie kann ich GfK in mein Leben holen oder wie kann ich das alles überhaupt umsetzen. Ich glaube, also das geht mir tatsächlich auf den Nerv, dass es immer noch sehr häufig um diese Formulierungen geht. Und wenn ich jetzt mir die letzte Stunde anhöre, was du alles geteilt hast, ich finde, da ist so viel Wichtigeres drin, als wie formuliere ich was, sondern mit welcher Haltung gehe ich durchs Leben, bin ich in Kontakt mit meinen Bedürfnissen, kann ich für mich Wege finden, wie ich meine Bedürfnisse auf eine Art und Weise lebe, wie es mir taugt. Und dann gibt es trotzdem noch, obwohl du dein Traumleben mitten im Wald ohne Nachbarn hast, mit ganzen Hühnern, trotzdem zu hören, dass du halt manchmal genervt bist und dann weiß ich nicht was, ist auch, ich finde es einen sehr, sehr schönen Real-Life-Check, wie man so schön sagt.
Also ich glaube, so als Abschluss möchte ich noch mal sagen, dass ja auch glücklich sein kein permanenter Zustand ist. Ja, ich bin glücklich oder ich bin zufrieden mit dem Leben, das ich habe und bin erfüllt zu dem Zeitpunkt im Moment. Wie es in 10 Jahren aussieht, weiß ich nicht. Vielleicht reise ich mit meinem Mann im Van mit meinem Gravel-Bike durch die Welt. Ja, wer weiß? Ja, und wir verkaufen die ganze Hütte wieder, weil meine Kinder in London und in New York studieren. Ja, damit sie auch Akademiker werden. Kleiner Scherz, nein. Also wer weiß? Ja, Ich bin zufrieden mit meinem Leben und ich bin mal glücklich und mal bin ich traurig und mal bin ich unglücklich, mal habe ich eine depressive Stimmung und das ist auch völlig in Ordnung. Trotzdem zweifle ich nicht immer mein ganzes Leben an. Trotzdem bin ich immer in einer wertschätzenden, optimistischen Haltung. Ja. Und das ist es, glaube ich, was sich für mich wirklich richtig anfühlt und gelohnt hat, diesen harten, anstrengenden Weg auf mich zu nehmen, dass ich immer in dieser positiven Haltung bin, es wird alles gut werden. Alles, was ich mir vornehme, wird irgendwie schon passieren. Und ich ziehe dadurch auch vieles Positive an. Ja. Wie diesen Podcast, Laura.
Ich lieb's einfach. Ey, ich habe gerade gedacht, wenn ich doch jemals Mutter werden sollte, dann lasse ich mich auf jeden Fall von dir begleiten.
Sehr gerne.
Falls nicht, dann verfolge ich einfach mit ganz viel Begeisterung, was du alles machst. Und ich hab noch so eine Abschlussfrage, die ist eine lockere, leichte Frage einfach nur, und ich stelle die gerne zum Abschluss. Was ist, also du hast schon so viele geteilt, aber egal, vielleicht fällt dir ja noch ein spontaner ein. Was ist ein spontaner Gute-Laune-Moment? So im Detail, der jetzt gerade kommt.
Jetzt in meinem Leben, so generell oder jetzt gerade so?
Also kann kürzlich sein, was kommt gerade hoch?
So. Ja, und dieser Gute-Laune-Moment findet heute Abend statt. Ganz witzig, und zwar habe ich mich zum Line-Dance angemeldet. Und ich fieber da schon immer mit und denke mir, das will ich mal machen. Ich liebe Tanzen. Ich war jahrelang in der Tanzschule und habe mit meinem Mann sogar mal einen Tanzkurs gemacht, was uns auch viel Freude bereitet hat. Was aber gerade nicht der richtige Zeitpunkt ist, weil wir keinen Babysitter haben und irgendwie Babysitter fühlt sich für uns nicht richtig an. So, ne? Und jetzt habe ich gesehen, es gibt Line Dance. Da kann man alleine hingehen. Und da habe ich mich heute für eine Probestunde angemeldet.
Nein.
Jetzt struggle ich, weil das ja um 7:30 ist und da bin ich eigentlich schon im Bett. Jetzt muss ich natürlich gleich ein Mittagsschläfchen machen, dass ich um 7:30 noch fit bin für den Line Dance. Und das ist, da freue ich mich so sehr drauf und bin so gespannt, wie es wird.
Ach, schön. Geil.
Auch ein langer Traum von mir und jetzt mache ich es einfach mal.
In meinem Klischee ist, wenn man allein im Wald lebt, die Fahrt zu irgendwas sozialen Veranstaltungen immer super weit. Wie lange fährst denn du dann heute Abend?
Also, wir sind hier 500 Meter von der Haltestelle weg und von der Hauptstraße oben. Also, ich fahre mit dem Fahrrad, sofern es nicht regnet, 10 Minuten und bin in der Innenstadt. Ja,
Ach, krass,
also,
okay.
wir leben hier in einer Stadt, in der überall Wald ist. Ja, also, hier ist es überall grün und das Zentrum ist in der Mitte und dann ist drumrum überall Wald und es ist schon eine große Stadt, es ist keine kleine Stadt, ne?
Das ist
Also
ja
ich bin
geil.
schnell dabei, ne? Genau. Ja. Also ich werde meinen Cowboy-Hut schwingen und tanzen gehen heute Abend.
Oh, schön. Ja, geil. Jetzt hast du noch mit einem weiteren Klischee von mir aufgeräumt, dass wenn man in der Natur mit Hühnerscheiße wohnt, man immer eine Stunde zum Tanzen fahren muss.
Nein.
Herrlich. Herrlich.
Also ich bin mit der Bahn in 30 Minuten in Düsseldorf. Von
Das ist ja
daher, oder in
genial.
Köln oder wo auch immer. Ich bin mittendrin.
Herrlich. So wie dieses gesamte Gespräch. Ich glaube, ich werde mir das selber vielleicht auch mehrmals anhören, was du alles erzählt hast. Ich finde es richtig, richtig cool. Danke dir. Hat mir mega viel Spaß gemacht, dir diese Fragen zu stellen.
Ich danke dir. Es war mir ein Fest, bei dir zu sein. Schön, ich freue mich.
Dankeschön.